Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Es gibt ja Dinge, die haben Namen, da weiß man überhaupt nicht, woher die kommen. Hat man sich vielleicht auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Die Macadamia-Nuss zum Beispiel. Die kommt nicht aus Macadamien, das gibt's nämlich überhaupt nicht. Die haben 1857 zwei Wissenschaftler in Australien nach einem langjährigen Freund benannt. John McAdam hieß der. Die Ureinwohner Australiens, die hatten die Macadamia-Nuss natürlich schon viel früher entdeckt übrigens. Das wollen wir hier mal nicht verschweigen. Der Begriff Bluetooth, der ist benannt nach dem dänischen Wikingerkönig Harald Blauzahn. Der war zu Lebzeiten bekannt für seine ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit. Und Blauzahn hieß er wohl, weil er einen ganz schlechten Zahn hatte, der halt blau war. So oder so ähnlich ist das auch mit unserem Thema heute. 1854, vor 170 Jahren, da wurde in Berlin die erste Litfaßsäule aufgestellt. Na, weiß irgendjemand, warum die so heißt? Also, ich wusste es nicht. Die und alle anderen Litfaßsäulen, die sind benannt nach ihrem Erfinder, Ernst Litfaß, ein Verleger und Druckereibesitzer, der mit der Erfindung dieser Säule auch die Werbung revolutionierte. Um ihn und um die Geschichte der Werbung geht es in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt, ganz werbefrei.
Werbung oder Reklame, die gibt es ja gar nicht erst, seitdem der Kapitalismus erfunden wurde, sondern die gibt es ja schon viel, viel länger. Kann man sagen, genau seit wann?
Also wenn du ein ungefähr hinzufügst, okay, dann kann ich dir auch ungefähr antworten und das eingrenzen. Also der Begriff stammt aus dem Lateinischen vom Wort reclamare, das heißt so viel wie ausrufen. Das könnte auf den mittelalterlichen Marktschreier zurückgehen, der mit lauter Stimme seine Waren feilbot bzw. Informationen darbot. Heute ist das mit einer negativen Bedeutung belegt. Früher war das anders. Der Marktschreier war nämlich akzeptiert, weil er ab und an eben auch so etwas wie ein Nachrichtenbüro war. Die allererste Werbung, die soll es schon in der Antike gegeben haben. Im alten Ägypten etwa sind auf Papyrus festgehaltene Werbebotschaften bekannt.
Wir bewegen uns mal etwas weiter durch die Geschichte und springen ins Jahr 1450. Da wird in Mainz etwas erfunden, was für unsere Geschichte auch heute von großer Bedeutung sein wird. Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck. Inwieweit hing denn diese Erfindung mit der Entwicklung der Werbung zusammen?
Also ich würde einfach mal sagen, untrennbar, denn jetzt konnten ja nicht nur Flugschriften oder Pamphlete verbreitet werden, zum Beispiel die von Martin Luther, sondern eben auch Werbung. Der Buchdruck hatte also mehrere Aspekte. Zum einen wurden nun Texte gedruckt, die gesellschaftliche Debatten erreichten mehr Menschen, und zum anderen war das nicht allen recht. Um diese gesellschaftlichen Debatten zu verhindern, trat nämlich die Zensur auf. Das kann man so sagen, das war der Zwillingsbruder der Kunst des Druckens. Und drittens schließlich wurden die Menschen nun mit, ich sag einfach mal, Kunden Informationen überzogen. Das konnten übrigens durchaus auch Bildungsinhalte sein. Also ohne Buchdruck ist das Aufblühen der Wissenschaften an Dutzenden von Universitäten in Deutschland und Europa nicht zu erklären.
Aber lass uns mal bei der Werbung bleiben. Wie wurde denn die Werbung damals verbreitet?
Naja, also nicht von einem Ort zum anderen. Da war erstmal alles lokal und auch nur für die Menschen, die lesen konnten. Also stieg die Verbreitung von Werbung auf Plakaten und Flugblättern mit der Alphabetisierung des Kontinentes. Und noch etwas fand parallel statt, nämlich die Entwicklung des Postwesens. Da konnten nun auf einmal Zettel mit Werbeinhalten kreuz und quer durch Deutschland und Europa transportiert und eben auch entsprechend verbreitet werden.
Also die klassische Werbung sozusagen war erfunden, aber gab es denn überhaupt einen Markt für die Produkte, die da die Menschen kaufen sollten?
Also wenn es einen Markt gab, dann war der sehr, sehr klein. Im ausgehenden Mittelalter, da ging es vor allem um Medizin, also Tröpfchen gegen den Husten oder andere Wehwehchen und weniger um den neuen Pferdewagen, den man sich unbedingt kaufen sollte. Aber mit der industriellen Revolution änderte sich das natürlich. Dann gab es auf einmal zum ersten Mal, muss man sagen, Massenprodukte. Da entstand Wettbewerb zwischen den Produzenten gleicher oder ähnlicher Produkte und da wurde Werbung natürlich immer wichtiger.
Und genau in dieser Zeit wurde dann auch unser Ernst Litfaß geboren.
ja, wenn ich das mal so sagen darf, einen besseren Zeitpunkt hätte er sich nicht aussuchen können. Er wird am 11. Februar 1816 geboren als Sohn eines Buchdruckereibesitzers. Insofern kommen Zeit und Gelegenheit zusammen, denn Ernst Littfass steht ja für das Aufkommen und das Anwachsen von Werbung und so weiter im eigenen Betrieb.
Schönes Datum auch. Ich habe auch am 11. Februar Geburtstag. Ja. Wie es dann wirklich war, als sich Ernst Littfass die ersten Gedanken machte über die Littfass-Säule, das hören wir jetzt. Armin Himmelrath hat sich vor 170 Jahren sozusagen in Berlin mit an den Frühstückstisch des Druckers und Verlegers gesetzt. Und dabei war auch noch seine Frau Alexandrine Emilie Adelheid.
Alexandrine, würdest du mir bitte kurz den Tagestelegraf anreichen, und zwar gerollt, damit ich dieses Mistvieh...
Hier, bitte. Ernst? Ist irgendwas? Was guckst du denn so seltsam? Das ist doch nur eine Fliege.
Ich habe eine Idee.
Oha!
Schau mal hier. Man könnte doch so eine Art große, gerollte Zeitung in der Stadt aufstellen. Sagen wir, an jede größere Kreuzung. So eine Säule. Vielleicht 2 oder 3 Meter hoch. Und da werden dann die neuesten Nachrichten angeschlagen. Todesanzeigen, die Spielpläne der Theater, die öffentlichen Bekanntmachungen des Kaisers.
Ernst, du immer mit deinen Flausen. Erstens haben wir keinen Kaiser. Da gibt's höchstens den preußischen König. Und zweitens, glaubst du wirklich, dass die Leute auf der Straße stehen bleiben, um riesengroße gerollte Zeitungen zu lesen? Entschuldige, aber das ist doch eine absurde Idee. Da ist es doch viel praktischer, den Tagestelegrafen in normaler Größe in die Manteltasche stecken zu können. Außerdem gibt's schon genug Stellen in Berlin, an denen Zettel, Plakate, Mitteilungen der Behörden und was weiß ich an Wände, Brunnen und Laternen geklebt werden.
Aber genau darum geht's doch, Alexandrine. Genau darum, überall diese wilden Plakate. Das sieht doch nicht aus. Wenn man in der Stadt auf den Gehsteigen alle paar hundert Meter so eine Säule hinstellte, dann wäre die Stadt viel aufgeräumter und sortierter.
Oh, warum nicht gleich? Riesengroße Zettel, mindestens 5 mal 8 Meter. Schön groß, damit es auch für jeden lesbar ist. Die kannst du dann oben an den Häusern ankleben und Littfass-Zettel nennen, mein lieber Ernst.
Das ist eine tolle Idee, meine Liebe. Und vielleicht kann man die Dinger dann auch noch elektrisch beleuchten, sodass sie auch nachts gut erkennbar sind. Oder noch besser, jemand schaltet die Lampen ein und aus, immer wieder. Fast so, als ob die Plakate lebendig wären. Stell dir das mal vor. Dann gibt's noch mehr Aufmerksamkeit für diese großen Zettel. Und was das für ein tolles Nachtleben wäre mit Licht und Werbung. Der Potsdamer Platz würde niemals schlafen, immer wäre etwas los. Und wann immer etwas Neues in der Welt passiert, könnte man es kurz darauf auf den elektrischen Plakatwänden lesen.
Kein Mensch in Berlin will, dass die Stadt so aussieht.
Alexandrine, du bist wunderbar. Du hast die besten Ideen.
Du bist ein verrückter Spinner. Aber zum Glück habe ich dich geheiratet und kann dich von den allerverrücktesten Ideen auch wieder abbringen.
Warum denn abbringen?
Bevor du hier mit riesengroßen Plakaten die Stadt verschandelst, einigen wir uns auf einen Kompromiss. Frag doch mal den Polizeipräsidenten, was der davon hält, wenn du überall deine Säulen mit den gerollten Zeitungen aufstellst.
Ja, mache ich. Direkt morgen.
Einen Nachteil haben deine Werbesäulen allerdings. Gegen diese Mistviecher kannst du damit nichts machen.
Mit den Säulen vielleicht nicht. Aber was wäre, wenn man irgendwie mit Elektrizität, wenn man so kleine Gitter mit Elektrizität hätte, vielleicht ein bisschen größer als ein Tischtennisschläger, mit denen man dann die Fliegen...
Ernst, jetzt bleib aber mal auf dem Boden der Realität. Dein Kaffee wird kalt.
Ja, und wie oft in der Geschichte kommen so viele gute Ideen in Wahrheit von einer Frau. So auch der Littfass-Zettel, über den Alexandrine da gesprochen hat. Den hat nämlich der gute alte Ernst auch noch erfunden. Er hat nämlich auch als erster in seiner Druckerei Großplakate gedruckt und die hießen tatsächlich damals Littfass-Zettel. Tauchen wir ein bisschen weiter ein ins Leben von Ernst Littfass mit Professor Klaus Siebenhaar. Er ist Hochschullehrer und Kulturmanager und er hat ein Buch geschrieben. Das heißt Ernst Littfass und sein Erbe, eine Kulturgeschichte der Littfass-Säule. Hallo, Herr Siebenhaar.
Hallo, grüße Sie.
Herr Siebenhaar, was können Sie uns denn über Ernst Littfass erzählen? Was war das für ein Mensch?
Also ich würde sagen, Ernst Littfass war der erste moderne Kultur- und Medienunternehmer. Er hat für mich das, was wir heute Kreativwirtschaft nennen, erfunden. Und er war wirklich ein Mann voller überbordenden Ideen. Denn neben der Litfaßsäule hat er so manches andere, was uns heute selbstverständlich ist, erfunden, beispielsweise Theaterprogrammhefte. Mhm. Er hat die Theater-Zwischenakts-Zeitung erfunden, denn er war selbst Theatroman, er hat Schauspieler gelernt, er war auch praktizierender Schauspieler in seiner Jugend. Er hat bei Vorstellungen gemerkt, dass die Umbauten so lange dauern und da in seinem väterlichen Unternehmen sie schon das Monopol für den Theaterzettel, was wir heute Besetzungszettel nennen, hat er einfach sich gesagt, okay, die Leute sollen doch in der Viertelstunde Umbau sich unterhalten fühlen und ich kann das gleich mit Werbung monetarisieren und so ward das Programmheft erfunden. Wirklich, er hat dann auch noch über die Litfaßsäule hinaus das Monsterplakat, also das, was wir heute in der Außenwerbung Big Banner nennen, erfunden und das erste dann auch in Farbe, was eine absolute Sensation war, noch vor der Litfaßsäule in Berlin an einer Hauswand hängen lassen. Das war von der Wirkung her sensationell. Er war Eventmanager, hatte eine Künstleragentur, er war Publizist, also kreativer kann man es sich nicht vorstellen. Und ein Vermarktungsgenie.
Er war ja aber auch Druckereibesitzer und Verleger. Ja. Wie ist er denn in diesen Beruf reingekommen?
Vom Vater. Also der Vater, das gehört zu seiner tragischen Lebensgeschichte, starb praktisch wenige Wochen nach seiner Geburt. Und das war ein gut etabliertes Unternehmen in der Adlerstraße, die gibt es heute nicht mehr, da in der Nähe des Außenministeriums. Das war also eine wohl situierte Verlegerfamilie mit Druckerei. Und in die ist er hineingeboren, dann hat seine Mutter wieder geheiratet und ein Mann, der das im Sinne von Litfaß Vater weiterführte. Und der starb dann auch und dann musste er nach seinen vielen Wanderjahren als schlechter Schauspieler, aber begeisterter Schauspieler und Publizist musste er 1846 das Unternehmen übernehmen. Da war er 30.
Das heißt, das hat er auch gar nicht gerne gemacht.
Wir können jetzt nur spekulieren, er wäre auch gerne ein großer Schauspieler oder vielleicht noch viel lieber ein großer Schauspieler geworden. Ja. Aber der hat gemerkt, das reicht nicht. Er hat auch viel Geld investiert in eine Theatergründung. Also er hat nichts ausgelassen. Und dann hat er sich mit seiner ganzen Kreativität in diesen väterlichen Betrieb gestürzt und ist ein schwerreicher Mann damit geworden.
Und hat das Beste draus gemacht dann, ne, kann man sagen.
Absolut. Ja. Er hat weiter kreativ gedacht und er war ja ein Zeitgenosse, das darf man auch nicht vergessen, von Menzel, von Theodor Fahne und von Werner Siemens, der zur gleichen Zeit Siemens und Halske in Berlin gründete, ein folgenreiches Großunternehmen. Er ist praktisch der kleine Bruder von Siemens geblieben und hat für uns das moderne Marketing erfunden.
Er war ja auch anderweitig ein sehr, sehr interessierter Mensch. Ich habe gelesen, dass er auch sehr viele Bildungsreisen unternommen hat.
Sehr. Und er war auch ein veritabler Reiseschriftsteller. Also wenn man das liest, dann spürt man, wie er die Welt gesehen hat. Und er hat die Welt als Kreativer gesehen. Er hat immer bemerkt, wo was fehlt oder wo etwas für andere gar nicht so sensationell ist. Also Paris hat ihn beispielsweise tief beeindruckt und alle Ideen, die dann auch zur Litfaßsäule führten, hatte er letztlich aus Paris.
Gucken wir doch mal in die Zeit, in der er gelebt hat. Ja. Zur Zeit der Deutschen Revolution 1848, 49, da war Ernst Litfaß in seinen 30ern. War er auch ein politischer Mensch? Welche Rolle spielte die Revolution für ihn?
Also er war bis 48, 49 glühender Demokrat und hat sich publizistisch engagiert und hat eine subversive Zeitschrift auch rausgegeben, der Berliner Krakeler. Das war so der kleine Bruder des Kladderadatsch, also ein Satiremagazin, wo er für seine demokratischen Ideen nicht nur warb, sondern selbst auch publizierte. Er hatte sich einen schönen Künstlernamen aus einem Berliner Volksstück geborgt. Flodoardo nannte er sich, Herr Flodoardo. Unter diesem Namen publizierte er auch. Also er war da sehr, sehr engagiert und hat dann auch seine Druckerei natürlich genutzt.
Ja.
Er hat umgebaut in eine Schnellpresse, von der Holzpresse in die Schnellpresse, sodass er das Instrument auch hatte, um schnell zu publizieren.
Lassen Sie uns doch mal sprechen über die Litfaßsäule, über die wir ja auch heute unsere Sendung machen. Also wie ist es denn tatsächlich zur Idee der Litfaßsäule gekommen? War das wirklich so, wie wir das im Beitrag gehört haben? Also saß er am Frühstückstisch mit einer Zeitung in der Hand und hat sich dann gedacht, Mensch, das wäre doch auch schön, wenn wir das mal in größer machen würden?
Wir saßen alle nicht dabei. Das ist eine schöne Geschichte. Die Wahrheit ist, die Grundidee hat er nicht erfunden. Die gab es schon in den 20er Jahren, die sogenannte Harris-Säule. Das muss man sich so vorstellen, dass auf einem Wagen eine drehbare Werbesäule durch London gezogen wird. Das war schon in den 20er Jahren.
Ja.
Davon wusste er nichts. Aber kommen wir nochmal zurück nach Paris. Paris hat ihn total fasziniert, weil er überall Werbung gesehen hat. Und an Schornstein, überall. Ne? Also das, was wir heute Außenwerbung sehen. Paris war die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Dagegen war Berlin zu seiner Zeit ein größeres Provinznest. Mhm. Dort hat er überall diese Außenwerbung gesehen. Und auch die ersten so Art gemauerte Säulen, wo Plakate dran geklebt waren, denn in Berlin und teilweise auch noch in Paris war ja wildes Plakatieren sozusagen Kampfsport.
Ja.
Und überall überklebte man dann die Plakate und in den späten 40er Jahren im Kontext der Revolution waren dann natürlich auch viele politische Plakate und sonst etwas. So, und das hat ihn fasziniert, diese Konzentration. Und da kann es gut sein, dass er irgendwann ein paar Jahre später, als das wilde Plakatieren immer mehr auch zu einem politischen Problem war. Man muss dazu sagen, nach 1948 hat er die Seiten gewechselt. Er wurde königstreuer Patriot, ohne jetzt alles zu verraten. Also er blieb zum Glück kreativ. Und Polizeipräsident Hinkeldey hatte ein Problem damit, wie man es in Paris auch hatte. Überall wurde wild plakatiert und dadurch erschwerte das gerade im sehr engen Berlin, Berlin war ja zu der Zeit auch flächenmäßig nicht groß, überall dann politische Parolen, also es erschwerte die Kontrolle.
Das heißt, auf den Litfaßsäulen wurde das kontrolliert, was da drauf plakatiert wurde?
Ja, da wurde praktisch, also damit war das wilde Plakatieren, wurde unter Strafe gestellt. Und die Litfaßsäule war zunächst einmal ein Stadtmöbel, wo man konzentriert sowohl die öffentlichen Verlautbarungen als auch bezahlte Werbung plakatierte.
Eine
Annonciersäule hieß es.
Herr Siebenhaar, im Beitrag, da klang auch so ein bisschen durch, dass seine Frau Alexandrine auch ein kluger Kopf war und dass die beiden sich so ein bisschen die Bälle zugespielt haben bei der Erfindung von Dingen, also konkret der Litfaßsäule und auch des Litfaßzettels später. Wissen Sie, ob das stimmt?
Das kann man jetzt nicht 100% sagen. Er hat ja sehr selektiv seinen Nachlass geregelt, ne? Und vieles Familiäres ist da nicht drin. Aber sie war die Schwiegertochter, die da reingeheiratet hat. Sie hat den Nachfolger des Schwiegervaters sich gegriffen. Sie war immer im Geschäft drin. Das darf man sagen. Ne? Also sie war nicht irgendwie ein Beiwerk. Und Litfaß war ein freundlicher Familienmensch. Na, also nicht so der Hardcore-Business-Mann, alles für sich reklamierte. Er liebte seine Familie, er fühlte sich geborgen in seiner Familie und er hat alles mit seiner Familie besprochen. Na, so dass man davon ausgehen darf, das kann durchaus ein Gemeinschaftswerk gewesen sein.
Also unterm Strich können wir feststellen, dass Ernst Litfaß ein Mann war, den wir, glaube ich, alle ganz gerne kennengelernt hätten, oder?
Absolut. Und er wäre heute immer noch modern und er würde vielen zeigen, wie man gutes Marketing im 21. Jahrhundert macht.
Klaus Siebenhaar war das. Er ist Hochschullehrer und Kulturmanager und er hat ein Buch geschrieben über Ernst Littfass. Und Herr Siebenhaar, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, wir haben Ernst Littfass alle sehr gut kennengelernt in diesen letzten Minuten. Danke sehr.
Es war mir auch ein Vergnügen. Danke Ihnen.
Matthias, der Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert, das war ja eine Zeit, in der wirklich irre viele neue Dinge und Produkte erfunden wurden. Wie spiegelte sich das denn in der Werbung wieder?
Also ich will da jetzt nicht so richtig vorgreifen, aber die Pariser Weltausstellung 1900, da wurde präsentiert der Dieselmotor, die Rolltreppe, der Film und die Heliogravüre. Das war ein Edeldruckverfahren oder auch der Lohner Porsche. Das erste elektrische Hybridauto und vieles andere mehr. Das wollte alles an den Mann gebracht werden und dazu gab es auch die ersten Werbeagenturen. Seit 1855 die Annoncenexpedition des Altonaer Buchhändlers Ferdinand Hasenstein und seit 1876 das zentrale Annoncenbüro des Hamburger Unternehmers William Wilkins.
Kann man sagen, dass die Weimarer Republik so ein bisschen was war wie ein goldenes Zeitalter für die Werbung?
Das könnte ich mir schon so vorstellen. Es kam das Radio dazu, es gab Kinowerbung und immer neue Zeiten und all das war auf Werbung angewiesen. Also eine Win-Win-Situation.
Wie hat sich die Werbung entwickelt am Anfang des 20. Jahrhunderts? Darüber rede ich jetzt mit Franz Rudolf Esch. Er ist Ökonom und Hochschullehrer und erforscht unter anderem zum Markenmanagement, zur Kommunikation und zum Kundenverhalten. Hallo Herr Esch.
Guten Tag, Frau Orbach.
Herr Esch, im Mittelalter, da gab es die Marktschreier und auch auf Papyrusrollen der Ägypter, da wurde schon so ein bisschen so eine Art Werbung entdeckt, das haben wir schon gehört. Aber ab wann, würden Sie dann sagen, kann man von professioneller Reklame oder Werbung sprechen?
Nun, Sie haben recht, die Marktschreier gab es schon immer, ebenso die Werbetafeln und sie benutzen gerade Werbung und Reklame synonym. So hat man das auch bis in die 30er Jahre gemacht und man hat beides sozusagen als Synonym für Wirtschaftswerbung in jeglicher Form gesehen. Nur hat sich das in der Zwischenzeit geändert und das lässt sich auch sehr gut erklären, wenn man mal auf die Wortbedeutung von Reklame und Werbung geht. Reklame leitet sich vom lateinischen Wort reclamare ab und es bedeutet so viel wie ausrufen. Also der Marktschreier wäre ein typisches Reklamephänomen. Der Begriff Werbung entstammt hingegen aus dem altdeutschen Wort werbern und das bedeutet so viel wie sich bemühen oder umwerben oder sich umtun um jemanden. Das zeigt schon, dass es nicht nur darum geht, herauszuschreien, was toll ist, sondern dass man versucht, Menschen in anderer Form zu beeinflussen. Das ist ein großer Unterschied, weil Reklame ist mehr oder weniger laut und Werbung ist der modernere Begriff und weist eigentlich auf verfeinerte Methodiken zur Beeinflussung hin. Und so verstehe ich auch Werbung. Also ich definiere Werbung als versuchte Verhaltensbeeinflussung mittels besonderer Kommunikationsmittel. Ja. Also wenn man im Radio eine Werbung hat, dann ist der Werbeträger das Radio, zum Beispiel SWR 3, und der Radiospot ist dann entsprechend die Werbung. Und ich persönlich würde von einer professionellen Werbung ab den 1950er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, sprechen, weil man sich dann auch intensiv mit der Forschung zur Werbung auseinandergesetzt hat und die Methoden zur Verhaltensbeeinflussung also zunehmend verfeinert hat.
Lassen Sie uns gleich sprechen über die Werbung ab den 1950er Jahren, aber dennoch habe ich mal gerade eine Frage, was wäre denn heutzutage dann Reklame?
Also Reklame ist ein Begriff, der eigentlich nicht mehr benutzt wird, sondern in der Regel spricht man nur noch von Werbung,
ja,
weil sich eben dieser ganze Bereich doch sehr stark professionalisiert hat. Also insofern würde ich gar nicht mehr von Reklame sprechen, wenn, dann könnte man sagen, wenn beispielsweise ein Produkt angeboten wird in einer Beilage und da steht, was das Produkt kostet, mehr nicht, dann könnte das vielleicht noch als Reklame gewertet werden. Aber Werbung geht eigentlich weiter, ne?
Dann lassen Sie uns mal sprechen über die Anfänge der Werbung ab den 1950er Jahren, haben Sie gerade gesagt. Wie und wofür wurde denn da geworben?
Nun, Sie können sich vorstellen, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg es im Kern Aufbauarbeit zu leisten gab. Die Menschen mussten mit Produkten und Dienstleistungen versorgt werden. Die ganze Wirtschaft wurde hochgefahren. Und ab den 60er Jahren gab es dann Supermärkte. Und mit diesen Supermärkten und damit, dass zunehmend Produkte produziert wurden für Menschen, die auch Zahlungsbereitschaft dafür hatten, hat sich eigentlich das Angebot sehr, sehr stark erweitert. Wenn man in den 60er Jahren zwischen 11 Zahnpastasorten im Regal auswählen konnte, sind es heute weit über 100. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man auch die Marken und Produkte bewerben musste. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es natürlich auch wesentlich mehr Medien gab, in denen man werben konnte.
In den 1950er Jahren, da gab es die Litfaßsäule, über die wir in dieser Folge ja im Besonderen sprechen, ja schon seit 100 Jahren. Welche Rolle spielte denn die Litfaßsäule in den 1950er Jahren noch für die Werbung?
Nun, man muss sich vorstellen, dass Ernst Litfaß ja in 1854 in Berlin die erste von ihm erfundene Litfaßsäule aufgestellt hat. Und das Besondere an den Litfaßsäulen war, dass man dort im Kern Plakate aufhängen konnte, die man vorher vielleicht an Wänder von Häusern oder an anderen Stellen aufgehängt hat. Das war also eine saubere Sache. Die Litfaßsäulen konnten überall aufgestellt werden. Und dadurch hatte man die Möglichkeit, in vielen, vielen Städten mit seiner Kommunikation aufzutreten. Und wenn man sich die Zeit vorher betrachtet, dann gab es, glaube ich, durch den Buchdruck von Gutenberg und dadurch, dass das natürlich ermöglicht hat, dass man entsprechende Werbeblätter drucken konnten, dass Tageszeitungen entstanden sind. Also die erste Tageszeitung gab es ja 1650 in Leipzig. Auch die Möglichkeiten, stärker mit Anzeigen zu werben. Und das Ganze hat dann wirklich auch Fahrt aufgenommen im Rahmen der industriellen Revolution, weil dort ja auch über Massenprodukte angeboten werden konnten, die weit über den existenznotwendigen Bedarf hinausgingen. Und das führte natürlich dazu, dass man die auch bewerben musste. Und deswegen war natürlich Print damals das, was wirklich vorherrschend war in der Werbung.
Ja, wie hat das denn mit den Litfaßsäulen eigentlich funktioniert? Wurden die Plätze auf den Litfaßsäulen vermietet oder konnte da im Grunde jeder dran bappen, was er wollte?
Ja, das ist ja das Besondere daran. Für Werbung muss bezahlt werden, wenn man dazu entsprechende Werbeträger nutzt. Ne? Und eine Litfaßsäule ist ein Werbeträger. Also wer auf diese Litfaßsäule drauf wollte, der musste dafür bezahlen.
Wir wissen ja, welche Macht Werbung hat und wie sehr wir heute auch auf Werbung reagieren. War das denn eigentlich den Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch schon klar?
Nun, wenn wir von Beginn des 20. Jahrhunderts reden, dann glaube ich, war das den meisten Menschen nicht klar. Mhm. Ich denke, vieles passiert ja unbewusst, ohne dass wir darüber reflektieren. Und gerade bei Werbung ist es ja auch so, dass man entweder über Werbung informieren kann oder an Emotionen bei Kunden appellieren kann. Und in der Regel ist es ja so, dass man sich mit der Werbung nicht intensiv auseinandersetzt. Ja. Vielleicht war das damals anders, weil man weniger Werbung hatte und es etwas Besonderes war und man deshalb dem auch mehr Beachtung geschenkt hat. Aber ich glaube, man hat nicht wirklich darüber reflektiert, was das bedeutet oder mit einem macht.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch so in den 50er Jahren, von denen Sie ja gerade gesprochen haben, dass das doch dann auch sehr, sehr schnell ging mit der Werbung, oder? Dass die auch sehr schnell sehr wichtig wurde.
Das hat sehr schnell Fahrt angenommen. Sie sprachen ja vom 20. Jahrhundert. Und wenn wir uns in eine Zeitmaschine setzen würden, vom 1. Januar 1901 bis zum 31. Dezember 2000, dann wären wir überrascht, was da alles passiert ist. Also 1927 kamen die ersten Werbefilme von Dr. Oetker und der Kölnischen Zeitung in die Kinos. Im Oktober 23 gab es den ersten Radiosender. Im Juli 24 schon die erste Radio-Werbung. Und 1935 wurde erstmals ein Fernsehprogramm live ausgesendet und 1952 kam das erste deutsche Fernsehen dazu, das ARD, was wir heute kennen, und 1956 wiederum die erste Fernsehwerbung für Persil. Jetzt stellen Sie sich vor, 1962 kam das ZDF hinzu. Und 1967 gab es das Fernsehen erstmals in Farbe. Das kann man sich heute nicht vorstellen. So, und in dieser Zeit ist natürlich die Werbung explodiert, weil immer mehr Marken um die Aufmerksamkeitsgunst und um die Präferenz der Kunden gebuhlt haben. Ne? Und das hat auch dazu geführt, dass sich innerhalb kürzester Zeit das Fernsehen zum Leitmedium in Deutschland entwickelt haben und praktisch alle damals Fernsehen geschaut haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass man in den 60er und 70er Jahren Werbung wirklich noch gelernt hat, dann ist das heute nicht mehr der Fall, sondern heute wird die Werbung im Fernsehen meistens weggezappt.
Also würden Sie sagen, dass das Fernsehen wirklich so ein Turning Point war in der Werbung, als dass die Werbung erst richtig groß wurde, dadurch, dass wir die Produkte dann auch sehen konnten und sehen konnten, wie uns die jemand präsentiert?
Das Fernsehen war ein Turning Point, wenn Sie das so nennen möchten, weil in dem Fernsehen konnte man wirklich mitverfolgen, wie Produkte wirken, wie man Produkte einsetzen kann, wer diese Produkte einsetzt, welches Lebensgefühl mit den Produkten verbunden werden sollen, welche Erlebnisse damit verbunden werden sollen. Es wurde dadurch also besonders konkret, lebendig, fassbar und natürlich auch wesentlich emotionaler, als das vorher der Fall war.
Ja, und dann kam ja auch noch das Internet dazu.
Dann kam das Internet dazu, völlig richtig.
Und das hat wahrscheinlich nochmal alles auf den Kopf gestellt, ne?
Das hat wirklich Werbung nochmal revolutioniert. Und Sie müssen sich vorstellen, 1993 wurde das World Wide Web eröffnet. Und das Internet hat sich dann in Deutschland so schnell verbreitet wie früher das Fernsehen. Also wenn wir heute davon sprechen, dass 95% der Deutschen wirklich das Internet nutzen, intensiv nutzen, ob sie das vom Computer aus machen oder mobil, dann ist das schon eine Riesenhausnummer. Stellen Sie sich vor, wir verbringen heute rund 182 Minuten vor dem Fernseher und 139 Minuten im Internet. Das sind über 5 Stunden Konsum von Fernsehen und Internet, ohne die weiteren Medien, die wir haben. Das ist gigantisch. Ne? Also das Internet ist somit aus meiner Sicht eine perfekte Plattform für Werbung. Und es ist auch ein Stück weit das Rückgrat unserer Gesellschaft. Also wenn Sie jungen Menschen nicht den digitalen Zugang ermöglichen, dann werden Sie schnell merken, dass das Unruhe schafft.
Nichtsdestotrotz stelle ich bei mir fest, vielleicht bin ich eine Ausnahme, aber vielleicht auch nicht, dass ich schon noch sehr auf plakatierte Werbung reagiere. In erster Linie, wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich, da kommt die und die Band, da läuft das und das Theaterstück. Also ich nehme Plakate noch wahr, vielleicht manchmal sogar auch an Litfaßsäulen. Wie ist das aus Ihrer professionellen Sicht? Spielt Werbung auf der Straße, plakatierte Werbung, überhaupt noch eine Rolle? Oder möglicherweise sogar Werbung auf der Litfaßsäule? Empfehlen Sie das Kunden noch, sowas zu machen?
Also es gibt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wir kommen täglich mit rund 5000 Marken in Kontakt. Und das meiste passiert davon implizit, das heißt unbewusst. Also wir merken es nicht, aber Marken hinterlassen einen Eindruck. Und natürlich passiert das durch Plakate. Natürlich passiert das durch Anzeigen in Zeitschriften oder in der Zeitung, die wir lesen. Natürlich passiert das, wenn wir beiläufig Radio hören. Es passiert beim Fernsehschauen. Es gibt unglaublich viele Kontaktmöglichkeiten mit Werbung, deren wir uns nicht bewusst sind. Nur, das Internet ist ein Stück weit ein Game Changer, weil früher bei den klassischen Medien die Kommunikation nur in eine Richtung ging. Also die Kunden waren Empfänger von Botschaften. Heute werden sie selber zu Akteuren, also gerade in sozialen Medien, wo sie Werbung kommentieren, weiterleiten können oder selbst für Marken und Produkte werben können. Das geht ja so weit, dass heute auch Influencer eine sehr, sehr große Rolle in der Beeinflussung von Konsumenten spielen.
Ja. Wie hat sich die Werbung entwickelt am Anfang des 20. Jahrhunderts und bis heute? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Franz Rudolf Esch. Er forscht unter anderem zum Markenmanagement und zum Kundenverhalten. Herzlichen Dank, Herr Esch.
Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Orbach.
Wir hatten ja eben, Matthias, gesprochen von einer Win-Win-Situation sozusagen zwischen den Werbern und den Medien, die die Werbung ausstrahlen oder veröffentlichen. Und das ist ja auch heute noch so, ne?
Unbedingt. Also stell dir mal vor, was wären die privaten Sender ohne Werbung? Und das gilt ja für öffentlich-rechtliche Sender noch mehr, mit Ausnahme des Deutschlandradios. Das ist wirklich der einzige Sender, der völlig werbefrei ist.
Bisschen Werbung für uns gemacht jetzt.
Ja, ja, das stimmt schon. Das ist zwar einerseits ein von vielen Menschen geschätztes Alleinstellungsmerkmal, aber andererseits verzichtet der Sender eben auch auf Einnahmen. Dafür gibt es aber keinerlei Einflussnahme auf das Programm.
Das ist natürlich auch nicht mehr selbstverständlich, ne?
Das ist wirklich nicht mehr selbstverständlich. Im US-Wahlkampf hat man das ja deutlich gesehen. Die Medien, die aus bestimmten Richtungen Geld bekommen, die sind nicht mehr objektiv. Im Gegenteil, sie haben keinerlei Hemmungen, Unwahrheiten zu verbreiten. Aber zugegebenermaßen ist das nicht nur eine Frage der Werbetreibenden, sondern der Milliardäre, die mit ihrem Geld die Politik so beeinflussen, wie sie es für richtig halten.
Was das angeht, muss man allerdings auch sagen, sind uns die USA weit voraus. Kommen wir aber doch mal zurück auf die Werbung, und zwar im öffentlichen Raum. Ich spreche jetzt mit Alexander Stotz. Er ist CEO der Ströer Media Deutschland GmbH. Hallo, Herr Stotz.
Grüße Sie ganz herzlich.
Herr Stotz, würden Sie heutzutage noch jemandem raten, Werbung auf einer klassischen Litfaßsäule zu machen?
Ja, unbedingt. Die Litfaßsäule hat die gleiche Berechtigung heute noch wie vor 150 Jahren auch. Sie erreicht in der Stadt die Bürger und in der Regel durch die Netzstrukturen eben durch einen schnellen Reichweitenaufbau. Und von daher hat das Medium an der Attraktivität eigentlich nichts verloren.
Den Namen Ihres
Kann man nach wie vor empfehlen.
Den Namen Ihres Unternehmens Ströer, den liest man oft auf so digitalen Werbetafeln. Zumindest in meiner Wahrnehmung ist das so. In U-Bahn zum Beispiel oder auch wirklich einfach im Straßenbild. Ist die Werbung, die Sie machen, ausschließlich digital oder arbeiten Sie auch noch mit Papier oder anderen Materialien?
Nein, wir arbeiten also auch noch mit klassischem Papier. Wir sind unter anderem eine Tochter von uns ist die Deutsche Städtereklame, heute Deutsche Städtemedien. Und die gestaltet die Außenwerbung in Deutschland seit über 100 Jahren. Die ist 1922 gegründet worden. Seinerzeit gab es die Novemberrevolution 1919. Da hat man so die Idee gehabt, man müsste bestimmte Aufgaben kommunalisieren. Und so hat man auch die Außenwerbung kommunalisiert. Und so ist die Deutsche Städtereklame damals entstanden. Das ist ein Unternehmen, das mit fast 600 Städten Exklusivverträge hatte und eben kommunal war. Die ist irgendwann privatisiert worden und ist heute noch in unserem Eigentum. Von daher betreiben wir heute bundesweit wahrscheinlich noch so um die 20.000 klassische geklebte Litfaßsäulen, aber auch 60.000 klassische Plakatwände. Aber ja, wir sind auch aktiv in der Digitalisierung und das machen wir schon seit vielen Jahren. Ich glaube, die ersten Anlagen damals noch mit einer Beamer-Technologie in den U-Bahn-Systemen sind vor 30 Jahren entstanden. Mhm. Ja, da war man weltweit eigentlich Pionier in der digitalen Außenwerbung. Jahre später, so mit der Einführung des iPhones, wurden dann die Bahnhöfe digitalisiert. Und vor etwa 10 Jahren fing es an, dass man auch Straßenstandorte digitalisiert hat, weil die Technologie einfach so weit war, dass man eben klassische Plakate durch Screens ersetzt, ohne jetzt, wir sagen immer, einen Las Vegas-Effekt zu haben. Dafür sind natürlich unsere Bauordnungen und Städte nicht geeignet.
Was würden Sie dann sagen, wie und wo man heutzutage so am effektivsten wirbt? Also wenn ich jetzt als Unternehmen auf Sie zukomme und ich möchte gerne eine Werbekampagne machen für ein neues Produkt, das ich auf den Markt bringe, was raten Sie mir denn dann?
Das ist abhängig vom Produkt, aber gerade die digitale Außenwerbung, die kann das sehr passgenau aussteuern. Also wenn Sie von mir aus Anbieter von also ein Produkt haben, was weiß ich, ein Nasenspray, was auf den Pollenflug reagiert, dann können Sie heute datengetrieben sagen, wenn der Pollenflug eine bestimmte Stärke erreicht hat, wenn, keine Ahnung, das Wetter bei über 20 Grad ist, dann möchte ich mein Produkt im Umfeld von Apotheken, wo das Produkt verfügbar ist, 100 Meter die Botschaft auf den Screens zeigen. Ja, das macht es, glaube ich, deutlich, dass man eben sehr passgenau die Zielgruppe in einem Moment anspricht, wo das Produkt relevant ist.
Sie haben gerade den Begriff passgenau benutzt und ich habe vor ein paar Jahren mal mit jemandem auch, ich glaube bei Deutschlandfunk Nova, über die Werbung der Zukunft gesprochen. Und derjenige sagte mir, dass in naher Zukunft jeder Mensch auf der Straße personalisierte Werbung bekommen wird. Ist das passiert? Gibt es das mittlerweile?
Nee, das gibt's nicht. Ne? Also das hat man vielleicht mal vor 20, 25, 30 Jahren gedacht. Das war aber nie unser Weg. Wir sind wir sagen oft das letzte Massenmedium. Und wenn man online zum Beispiel von One-to-One spricht als Medium, dann sind wir One-to-Many. Also man wird immer viele Menschen ansprechen mit der Außenwerbung. Das ergibt sich ganz einfach, wenn Sie ein Screen in der Bahnhofshalle haben, wo am Tag viele hunderttausend Menschen durchgehen. Dann macht 1:1 das natürlich keinen Sinn. Ja, das wäre auch viel zu teuer. Von daher ist die Außenwerbung immer ein One-to-Many-Medium.
Aber wenn Sie jetzt mal in die nächsten Jahre so gucken, von heute aus, in welche Richtung wird sich denn die Werbung in den nächsten Jahren bewegen?
Also wir sehen, dass die Digitalisierung viele Möglichkeiten mit sich bringt, aus der programmatischen Vermarktung, wie ich das gerade gesagt habe, aber vor allen Dingen auch für die Vertragspartner, das sind ja in der Regel die Städte. Und das, was schon Ernst Litwas gemacht hat, nämlich, dass er quasi dazu aufgefordert war, Depeschen auszuhängen oder amtliche Mitteilungen, ist das auch bis heute unsere Aufgabe. Und die lässt sich in der Digitalisierung viel einfacher erledigen. Also wir haben heute, sind wir eigentlich mit allen Krisenstäben zusammengeschalten, sodass auf den Screens auch Warnungen ausgestrahlt werden, aber auch man macht Bekanntmachungen über die Screens oder wir suchen vermisste Personen über die Screens. Also so entstehen Mehrwerte für die Städte. Ja, die Verwaltung kann auf die Screens zugreifen mit direkten Schnittstellen. Die suchen dann Badehelfer oder kündigen an, dass in den Sommerferien jetzt die Schule wieder beginnt und man auf die in Köln, sagen wir, E-Dörzchen ein bisschen aufpassen muss. Also so entstehen einfach Mehrwerte rund um die Werbung drumherum.
Können Sie dann auch sagen, in welche Richtung sich so die kommerzielle Werbung bewegen wird?
Ich glaube, die wird sich so weiterentwickeln wie die letzten Jahrzehnte auch. Mit dem Unterschied, dass wir auf den digitalen Screens mehr Kultur sehen werden. Also die Kultur wird aus meiner Einschätzung heraus vom Papier auch Richtung Digitalisierung gehen. Das liegt einfach daran, dass die ja immer aktuell sein möchte. Ja, man möchte eigentlich nicht irgendwie ein Konzert vom letzten Monat noch im Stadtbild sehen oder im besten Fall auch gar keine Veranstaltungswerbung für Themen, die schon ausverkauft sind. Und das lässt sich über Digitalisierung einfach aktueller gestalten.
Es gibt ja in sehr vielen Bereichen, zum Beispiel in der Mode oder in der Musik, ja immer so Retro-Hypes. Ne? Also plötzlich tragen Menschen wieder ein Fokuhila oder ein 20 Jahre alter Song geht plötzlich wieder in die Charts. Gibt es solche, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Rückschritte, auch in der Werbung?
Ich finde eigentlich nicht. Also ich bin Mitglied des Werberats. Wenn ich sehe, was wir da für Fälle haben, der Beschwerden, dann muss ich sagen, dass sich doch alles eigentlich nach vorne besser entwickelt. Ja. Natürlich gibt es immer wieder mal einen Ausreißer, wo man sagt, naja, wie konnte das jetzt passieren? Aber insgesamt, also sowohl die Botschaften sind zeitgemäß, also nee, das kann ich nicht erkennen. Es gibt natürlich Klassiker, das würde ich aber gar nicht als Rückschritt sehen, wie zum Beispiel die Säule. Das ist ja ein Produkt, was hier seit 150 Jahren zum Stadtbild gehört. Das wird jetzt digitalisiert. Ja, wir haben jetzt die ersten Säulen in Hamburg digitalisiert.
Also damit digitale Litfaßsäulen.
Digitale Litfaßsäulen, genau. Das ist jetzt wirklich eine Weltneuheit. Gibt es so eigentlich weltweit noch nicht. Die haben wir vor etwa 2 Jahren die erste Testsäule aufgebaut. So, jetzt haben wir das Produkt erweitert und haben ja einige hundert davon in Hamburg stehen. Und von daher, ja, also das ist dann eher eine Renaissance, ja, und in, ich sag mal, eine Weiterführung in die nächste Epoche. Aber jetzt kein alter Kaffee, der da aufgewärmt wird. Und es freut uns natürlich sehr.
Sie sind ja Medienexperte und Werbungsexperte. Heißt das eigentlich, dass Sie diese Strategien, die Werbung ja hat, durchschauen und Werbung sozusagen bei Ihnen dadurch gar nicht mehr so gut funktioniert? Bei Ihnen persönlich?
Nee, ich denke, das arbeitet auch bei mir und umso besser sie gemacht ist, umso stärker. Und es macht ja Lust auf was Neues und macht neugierig. Also für mich ist auch eine Konzertanpreisung ja am Ende eine werbliche Aussage. Und wenn ich das auf mich zukommen lasse, dann wirkt das natürlich. Aber jetzt muss ich dazu sagen, wir sind als Medium tätig. Das heißt, wir stellen Werbeträger auf und das in der Regel in Partnerschaften mit Städten. Wir sind Gegenleistung, halten wir die Stadt sauber. Wir machen wir bietet was heute noch, dass wir viele 10.000 Plakate jedes Jahr abhängen, die wild plakatiert werden. Aber wir machen nicht die Botschaften auf den Flächen. Die vermieten wir an Kunden, ja, die dann eben damit eben die Bevölkerung erreichen wollen. Das heißt, wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung, aber die Inhalte, die werden von den Kunden gemacht. Aber die wirken bei mir genauso wie bei jedem anderen auch.
Alexander Stotz war das. Er ist CEO der Ströer Media Deutschland GmbH. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Stotz.
Herzlichen Dank.
Matthias, Werbung ist ein großer Teil unseres Lebens geworden. Sie begegnet uns überall, wo wir gehen und stehen. Und manchmal merken wir es auch gar nicht. Manchmal merken wir es aber sehr stark, denn Werbung kann ja auch ganz schön nerven, ne?
Ja, das ist, glaube ich, so. Bei mir zum Beispiel bewirkt Reklame oder Werbung oft das Gegenteil des Beabsichtigten. Ich habe da auch ein sehr schönes Beispiel. Es gibt da so einen Müsli-Hersteller, der ist penetrant und scheinbar unprofessionell mit seiner Werbung im Radio unterwegs. Der Hersteller will ja, dass ich sein Müsli kaufe, aber seine Werbung hält mich davon ab und zwar dauerhaft.
Aber was er geschafft hat, ist, du hast dir seinen Namen gemerkt.
Ich sage ihn aber nicht.
Nein. Da loben wir uns auch vor allem die gute alte Litfaßsäule. Da kann man nämlich wenigstens weggucken, wenn man will. Das war eine Stunde History zur ersten Säule des Herrn Litfaß, die vor 170 Jahren aufgestellt wurde. Und zum Schluss machen wir noch ein bisschen Werbung für unsere nächste Folge, die letzte des Jahres, am 30.12. Da geht es um den heiligen Bonifatius, den Apostel der Deutschen. Und ihr hört dann eine Live-Aufzeichnung aus dem Fürstensaal in Fulda. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut, bis bald.
Wir haben noch was vergessen, Steffi.
Ja.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.